Herzlich willkommen beim Changemaker Podcast, präsentiert von der Reformierten Gemeinde in Lübeck. Heute mit Lisa und
Imke.
Heute begrüßen wir Schorsch Kamerun als unseren Gast. Schorsch Kamerun ist Autor, Regisseur und Musiker. Momentan probt er hier in Lübeck sein eigenes Stück Cap Acuna am Theater in Lübeck. Ja, hallo, lieber Schorsch.
Hallo, ja. Danke schön, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Vielleicht magst du uns kurz erzählen, wer du bist und warum du gerade hier in Lübeck bist.
Genau. Schorsch Kamerun, Künstlername. Ich bin sozusagen Künstler und mache das schon länger. Ich bin immer noch Musiker, Sänger einer ganz, ganz alten Punkband. Also wenn man das noch so nennen mag. Die Goldenen Zitronen, die so Hamburg-based ist. Aber wir wohnen jetzt gar nicht mehr immer alle da. Ich bin jetzt nach Berlin gezogen und jemand anders wohnt noch woanders. Aber wir haben uns in Hamburg formiert und uns gibt es jetzt seit 40 Jahren. Genau, und das ist so mein Hintergrund erstmal. Aber ich komme ja hier aus der Gegend, aus Timmendorfer Strand, und habe hier auch angefangen und habe hier auch meine erste kleine Band gehabt. Mein erstes Konzert war in Stockelsdorf. Genau, und dann bin ich über Texte machen, Musik machen, irgendwann auch zum Theater gekommen und hat mich irgendwann mal gefragt, ob ich mal eine Musik machen will am Schauspielhaus in Hamburg zu einem Theaterstück. Friede Jelinek war damals so Text und wir haben dazu Musik gemacht. Und dann durfte ich selber mal ein Stück probieren. Das ist mittlerweile auch schon wieder ein Vierteljahrhundert her. Und seitdem mache ich hauptsächlich Theater. Also ich lebe davon, Theater zu machen. Mit meiner Freundin Katja zusammen. Die Ausstattung macht Bühne, Kostüm hier komplett. Und wir sind so ein kleines Familienunternehmen und machen das. Und so fahren wir rum und machen so 3 bis 4 Stücke jedes Jahr an unterschiedlichen Orten, an meistens großen Theatern. Und das erste Mal hier. Und hier ist eigentlich der Hintergrund, ist tatsächlich, weil es auch ein Thema gibt, mit dem ich hier was machen möchte, nämlich mit Cap Acuna, weil mich das eben so bewegt hat. Und das eben der Untergang der Cap Acuna ist ja nicht weit von hier, nämlich in der Lübecker Bucht. Und damit habe ich so eine biografische Note eben gehabt. Und deswegen probieren wir das jetzt hier, was aber nur so ein Aufhänger ist. Es geht ja eher um was Ganzheitliches, also eher um so Ausgrenzung, Überprüfung von Grenzen und so weiter. Aber deswegen hier. Und genau, Lübeck kenne ich natürlich gut. Das ist so meine erste Berührung mit Subkulturen und Popkulturen gewesen. Ganz früh hier in der Höchststraße gab es mal so einen alternativen Buchladen, schon in den späten 70ern, den ich kannte. Und das war so unser erster Ausprobierraum. Und so Strukturen haben sich da angefangen zu bilden in den Städten. Da war sonst nicht viel. Eben auch gerade die Höchststraße, die jetzt ja so eine lebhafte, schon auch, ja, schon eine teurere Straße wird, eine Marke wird, da war einfach nichts. Und so ist das ja mit den Städten viel. Und eben, wir sind dann nach Hamburg gezogen, St. Pauli hauptsächlich. Und auch da hat sich das eben auch umgekehrt. Also als wir da hinkamen, wollte da niemand sein. Und mittlerweile ist St. Pauli auch ein teurer, gentrifizierter Stadtteil. Wir selbst sind die Gentrifizierer.
Wenn du sagst, die Höchststraße war ja noch gar nicht so hip, wie sie heute ist. Und da war dieser alternative Buchladen. War eigentlich dieser Buchladen mit seinem Musikraum hinten die Keimzelle auch für die Alternative hier auf der Walli in Lübeck, das alternative Jugendzentrum?
Also das die jetzige Walli, also eben auf der Wallhalbinsel, das hieß, glaube ich, am Anfang sogar auch noch Alternative. Das ist dahin wie umgezogen. Also das ist schon ganz klar, sind die Wurzeln und das ging da so weiter. Eben so ein autonomes Zentrum eine Zeit lang.
Gut, du hast jetzt von der Cap Acuna schon gesprochen. Vielleicht weiß jetzt nicht jeder, der den Podcast hört, was das eigentlich ist. Kannst du das kurz erzählen?
Genau. Also das berührt eben so ein bisschen meine Biografie auch. Also die Cap Acuna war so ein großer, schicker Dampfer, Kraft durch Freude irgendwann, auch so von den Nazis mitbetrieben dann. Großes deutsches Schiff, hat aber auch zum Teil ist rüber nach Südamerika und so weiter, an Kriegsende dann irgendwann, Truppentransporter, hat aber auch noch Geflüchtete aus den Ostgebieten gerettet, viele teilweise nach Skandinavien gebracht, fuhr irgendwann gar nicht mehr und in den letzten Kriegstagen hat man dort hauptsächlich Häftlinge aus Hamburg-Neuengamme verschifft, schon mit dem Hintergrund, um Hamburg sauber zu übergeben. Das war so ein bisschen die Anordnung von Herrn Himmler, weil man eben dadurch hoffte, dass die Alliierten nicht ganz so viel Schrecken vorfanden. Das war tatsächlich so die Idee, die Städte ein bisschen sauberer zu übergeben. Deswegen hat man einfach versucht, die Häftlinge, die KZs zu räumen, weil manche sind eben von den Alliierten geräumt worden oder befreit worden. Und da sah man deutlich, was da war. So hat man eben versucht, die Menschen noch dort rauszuholen, um irgendwo hinzubringen. Todesmärsche, das impliziert ja schon, was dann passiert, wenn man auf so einem Marsch ist. Und aber eben auch Schiff auf Schiffe einfach rauf. Und so lagen dann eben in der Lübecker Bucht, und das ist eben die Lübecker Bucht, dort, wo ich herkomme, Timmendorfer Strand, ist ja direkt die Gegend, lag dieses riesige Schiff und noch mit Begleitschiffen. Und dort hat man dann inklusive der Thielbeck, eben diesem Begleitschiff, waren grob 7000 Menschen rauf verschifft worden. Und in den letzten Kriegstagen, also 3 Tage vor Kriegsende, ist es bombardiert worden von den Alliierten. Englische Bomber haben das getroffen, weil die annehmen mussten, dass es so also daran glaubt man, dass dort auch Truppen verschoben werden sollten. Also weil eben auch keine weißen Fahnen gehängt wurden, durften. So. Und dadurch ist das Schiff gesunken, sehr schnell in Feuer geraten, hat gebrannt, und es sind mit dem Begleitschiff in dieser Nacht über 7000 Menschen einfach, eigentlich in der ersten Nacht, ums Leben gekommen. Die, die an Land kamen, wurden dort auch noch erschossen oder erschlagen von der SS. Das ist so erstmal passiert. Lag das Wrack dann noch länger. Die Bürgerinnen aus der Umgebung sind im Winter, als es zugefroren war, noch hin, haben noch ein bisschen Rest geplündert. Zum Teil schwammen Leichen bis in die 50er an Bord. Es gibt immer noch, man spricht von vielen Skeletten, die dort am Meeresboden liegen. Es gibt Ehrendenkmäler in den Friedhöfen, an der Ostseeküste, in den einzelnen Orten. Und das ist aber auch so ein bisschen das Einzige, was es an Erinnerung gibt. Und das fiel mir dann doch immer wieder auf, wenn ich jetzt so da war, dass da eben im Sommer eben hunderttausende Planschen am Meer, logisch. Und man weiß aber gar nicht, dass diese Superkatastrophe dort stattgefunden hat. Also das ist schon eine Superkatastrophe. Man spricht von der zweitgrößten Schiffskatastrophe aller Zeiten. Und das kriegt man nicht mit. Es gibt so ganz kleines Gedenktäfelchen auf den Brücken jeweils, hat es gegeben. Und mir fiel das dann nochmal so auf, und auch in der Schule war das nicht gerade Thema. Also wir haben das nicht unbedingt mitbekommen. Und meine kleine Geschichte ist ja dann, ich habe da eine Autorität irgendwann mal vorgeschlagen, als wir so Theater-AG machen sollten. Ich würde mal gern was zu Capacona machen, weil ich schon so 15-jähriger anpolitisierter Punker war. Und der meinte dann aber so, hey, welche Capacona? Also der wollte es unbedingt nicht wissen, dass es das gab. Und das wollten andere auch nicht. Zum Teil auch aus Gründen. Am Anfang noch, man hatte erstmal mit sich selber zu tun. Es ging um Hunger und erstmal um wieder klarkommen. Kann man Verständnis für haben. Danach dann irgendwann, ja, das stört auch so ein bisschen den Fremdenverkehr. Und andere Sachen auch. Wir übrigens dann auch. Und so geht meine Geschichte weiter. Wir etwas lärmigen Jugendlichen haben dann irgendwann auch gestört. Und das war auch so ein bisschen der Hintergrund. Also auch wieder diese Ambivalenz zwischen auf der einen Seite dort aufwachsen, irgendwie auch schön, auf der anderen Seite aber irgendwie auch nicht so richtig gebraucht werden, gewollt werden, weil man stört, wenn man da was anderes macht, als irgendwie diesem Business da dienlich zu sein. Und das ist schon die Atmosphäre. Also es geht dort einfach um Verkauf von Betten. Das ist die Idee von dieser Küste. Und da wird man nicht unbedingt gebraucht. Und da wird eben auch so eine Geschichte nicht unbedingt gebraucht. Und das haben wir eben auch erlebt. Und teilweise auch recht krass erlebt.
Denkst du, dass das heute noch genauso ist oder hat sich dann Wandel vollzogen?
Na, ich glaube, das ist es gibt das, was wir mal waren, gibt es gar nicht. Diese irritierende Jugendkultur gibt es eben gar nicht, die ja aus einem bestimmten Grund zu dieser Zeit besonders aufkeimte, weil wir noch vor so einem Hintergrund von Wirtschaftswunder war es, unsere Elterngeneration war noch so ganz explizit, ganz extrem am Schaffen und Ellenbogen und Leistung. Also diese Atmosphäre gibt es ja nicht mehr ganz so. Und vor diesem Hintergrund, da kamen wir so als nächste Generation und standen davor, hey, was soll das? Also was wollen wir damit machen? Und deswegen gibt es vielleicht diesen Konflikt nicht mehr ganz so. Also diese Autoritäten, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, sehr strenge Eltern, sehr strenge Lehrer, Lehrer, die noch geschlagen haben zum Teil und. Und alles, was irgendwie eine Andersartigkeit hatte, es gab noch den Paragraphen, wo Homosexualität unter Strafe stand und. All diese Dinge sind ja nicht mehr ganz so, das kann man ja durchaus so sagen. Deswegen gab es auch vielleicht nicht mehr ganz so diesen krassen Gegensatz, den wir noch so gezeigt haben. Deswegen ist es ein bisschen anders. Und trotzdem, wenn sowas wieder auftauchen würde, würde es genauso, glaube ich, schon auch nicht gewünscht und geduldet werden, weil man einfach da ein Business verfolgt. Es ist so. Es ist einfach Ordnung und Orden. Das kann man schon sagen. Ne? Also funktioniert eben. Soll es ja auch.
Also, du blickst ja damit so ein bisschen kritisch auch auf die heutige Situation von Jugendlichen, dass sie vielleicht auch nicht dieses Gegenüber haben, was so krass anders ist, als man selber sein möchte. Aber Fridays for Future, Last Generation, sind die nicht vielleicht auch heute das Pendant zu dem, was ihr wart?
Also das sind unsere Verwandten. Aber interessanterweise, unsere Generation hatte ja den Slogan No Future. Also weil wir die Zukunft, die man uns darreichte, einfach albern fanden. Habe ich ja schon beschrieben. Also mit all dem, mit dieser Systemik von funktionieren müssen und ackern, weil es einfach albern war. Aber natürlich einen Hintergrund hatte, der eine Logik hatte. Und das ist ja, und Fridays for Future, obwohl wir verwandt sind, möglicherweise Ähnliches wollen ja, beschreiben ja schon was ganz anderes. Also wir waren ja eher spielerische Nihilisten. Also unsere Idee von No Future war einfach eine Verweigerung. Und For Future will ja eigentlich eine funktionierende, richtige Welt. Also das ist, merkt man ja schon am Slogan. Und trotzdem sind wir gleich, da sieht man eben, dass jede Zeit hat eine andere Reaktion, obwohl wir wirklich sehr, sehr ähnliche Dinge erlebt haben. Damals sprach man auch schon vom Kalten Krieg, also auch einem Militarismus vor Waldsterben war ein Thema, saurer Regen, Atomkraft, das ganze Zeugs, was wir zum Teil auch wieder haben. Also schon auch eine Welt, die vor so einem Abgrund steht. Tanz auf dem Vulkan nannte man das, was wir da betrieben haben. Und das ist eigentlich gar nicht so viel anders heute. Trotzdem, eben man sieht ja schon in der Sloganhaftigkeit und in der Ausrichtung, ist es zum Teil sogar gegensätzlich. Ich würde trotzdem sagen, ich würde heute auch kein Punker mehr sein wollen, in dem Sinne, sondern ich wäre auch for future. Aber es ist trotzdem interessanterweise, ne, das ist ja auch das Gute daran. Deswegen funktioniert ja auch Fridays for Future, würde ich sagen.
Ist da mehr Hoffnung drin heute, als es früher war?
Das glaube ich nicht. Also weil Fridays for Future beschreibt ja eindeutig, wie sehr man sehr kurz vor 12 steht. Und deswegen auch so radikal sein muss, sich sehr radikal geben muss. Aber trotzdem, Hoffnung gibt es immer. Das würde ich auch sagen, auf eine Veränderung. Aber es wird ja auch beschrieben, dass wir jetzt schon langsam über Kipppunkte kommen, wo eben auch Sachen nicht mehr zurückzudrehen sind. Also das kann man schon sagen. Hoffnung ist immer so ein Wort. Also ich glaube, der Mensch kommt ohne Hoffnung nicht aus. Oder beziehungsweise, genau, also das Gegenteil ist vielleicht so ein Eskapismus, sich richtig rausziehen und so. Ich glaube, in Beziehung sein und hoffen ist menschennotwendig. Also ich habe ja schon gesagt, wir haben ein nihilistisches Spiel getrieben und trotzdem waren wir progressiv. Also was wir gemacht haben, eigene Strukturen schaffen, die Kieze sozusagen erfinden, eben, das ist alles progressiv. Und trotzdem haben wir erstmal den Spiegel des Nichtmitmachens vorgehalten. Und das tut ja Fridays for Future vielleicht auch in einer Art von Stoppschild. Oder eins weiter ist es dann die Klima-RAF, wie sie fälschlicherweise genannt wird. Aber da wird was angehalten und das haben wir ja auch getan, nur mit einem anderen Dreh sozusagen. Aber ich würde sagen, man macht das, weil man hofft, dass man dadurch was verändert. Also Hoffnung steckt ja trotzdem damit drin. Aber es ist natürlich wirklich eine harte Krise.
Kommen wir nochmal zum Theaterstück zurück. Noch ist es ja nicht aufgeführt worden, ihr probt noch. Kommt denn diese Thematik da auch drin vor? Oder welchen Duktus hat diese Thematik, dass wie heute junge Menschen mit der Zukunft umgehen? Oder welchen Duktus hat das Theaterstück?
Naja, wir spannen schon den Bogen von dem, was dort eben so als eine Art von, wie soll ich sagen, also so ein Moment, wo man so angehalten wurde oder wo man was versteht, bis heute. Also heute erleben wir ja zum Teil ähnliche Muster. Also dass es wieder einfache Antworten gibt auf komplexe Fragen zum Teil. Also dass man spricht ja vom Neopopulismus, der ähnliche Antworten hat. Und ich finde, da gibt es schon so Steps, die sich durchaus, manche sagen, wir leben in der Wiederholung von der Weimarer Republik, dass es irgendwie Autoritäten kehren zurück und so weiter. All das gibt es wieder. Es gibt eine gesellschaftliche Spaltung zum Teil. Es kehren eben sehr, sehr einfache Antworten zurück. Schroffere Grenzen, Ausgrenzungen und all das. Und das sind für mich zum Teil Stammtisch-Slogans und auch deren Forderungen. Und die kenne ich alle schon. Und deswegen stimmt es auch nicht ganz, finde ich, dass da Leute sagen, wir werden hier nicht gehört. Das empfinde ich gar nicht so. Ich glaube, das kenne ich alle. Es ist immer da. Und trotzdem nimmt das gerade zu und es gibt immer wieder Bögen. Und ich bin erschrocken, wie stark Dinge zurückkehren und wie stark es eben ausgrenzende Muster gibt und so weiter. Das erschreckt mich schon sehr. Aber da sind wir auch das versuchen wir in einem Stück schon auch, ja.
Was meinst du, inwieweit spiegelt das Stück Capacona so eine Art Erinnerungskultur wider? Und warum wäre es dir dann wichtig, das auf die Bühne zu bringen?
Na, also man spricht doch von nie wieder. Und nie wieder gibt es nur, wenn man erinnert. Also wenn man weiß, was man meint mit welches nie wieder. Und deswegen glaube ich, ist die Symbolik von so einer Katastrophe sehr deutlich. Und erinnern tun wir damit auch. Aber klar, wir werden ihm nicht ganz gerecht. Ich glaube, dieser Schrecken ist schwer auf eine Theaterbühne zu bringen. Und deswegen nehmen wir eben auch heutige Dinge, die zum Teil wieder so aufploppen und eine Ähnlichkeit möglicherweise haben. Und ich wünsche mir eigentlich ein Stück weit das schon, dass es was gibt, was vielleicht sogar eine Art von physische Festigkeit bekommt, wo man vielleicht sagt, okay, wir bräuchten vielleicht auch in der Lübecker Bucht irgendein Signal, ein deutlicheres Signal, dass die Leute, die dort sind, das vielleicht schon wissen, wo sie sind und was dort mal passiert ist. Das vermisse ich ein Stück weit. Das gibt es, ich weiß das. Und aber das bekommen jetzt nicht die Leute mit, die da zu Hunderttausenden dann eben im Sommer so sich aufhalten. Ich würde mir schon wünschen, dass das ein bisschen deutlicher wäre. Das kann so ein Stück ja manchmal sogar miterzählen. Und jetzt machen wir es mal hier. Also ich meine, ich bin Künstler, der sich an die Öffentlichkeit wendet. Das mache ich jetzt zum Teil im Theater oder mit meiner Punkband oder however. Oder ich schreibe mal was oder und so weiter. Ne? Das ist ja das, was ich tue. Dieses Veröffentlichen ist für mich der erste Moment, war eben auf dem Platz am Timnower Strand, als man uns die Bänke wegnahm, weil wir da nicht mehr rumsitzen sollten, weil man irgendwie auffällig war oder gestört hat. Und deswegen hat man gesagt, hallo, hier bitte nicht oder das machen wir nicht mit. Und genau das passiert ja auch so, wenn ich vielleicht auf diese Theaterbühne gehe mit wir alle zusammen und uns darüber äußern. Oder keine Ahnung, ich mache jetzt hier gerade an eurem Podcast teil. Oder ich darf was zu einer Zeitung sagen oder ne, und so weiter. Das ist ja auch Erinnern. Und eben Themen irgendwie in Gange halten. Und das ist mir schon sehr wichtig. Also ich kann das aber gar nicht so super reflektiert machen. Das ist einfach aus einer Notwendigkeit heraus so. Aber das weiß man nie, ob man wirklich was erreicht. Das kann ich immer gar nicht sagen. Das zu überprüfen ist genauso wie, ob das Theaterstück jetzt was wird. Das weiß ich einfach nicht. Und was sind ja auch immer verschiedene Parameter. Also wer sagt das, was wird? Und deswegen, aber es ist ja klar, es ist auch ein Erinnern, offensichtlich. Also wir erinnern uns ja gerade daran und sprechen darüber und das ist ja schon mal was. Ob das denn am Ende hilft? Das ist immer so diese Frage was erreicht politische Kunst? Das ist eine interessante Frage. Erstmal nichts und da ist man wieder so also ich bin ja jemand, der APO ist, also außerparlamentarisch. Und damit erreicht man vielleicht nichts, weil ich keine Instrumente in der Hand habe, aber möglicherweise spricht das trotzdem was. Ja, bringt das was, auf eine Demonstration zu gehen? Ich würde schon sagen, ja. Und man zeigt auch was. Ich glaube, diese großen Demos, die es jetzt alle gab gerade, ich glaube schon, dass sie was bringen. Und ich bin gar nicht so, manchmal ist das ein Stück weit recht sprachlos und erstmal nur ein Bekenntnis. Aber trotzdem glaube ich, in der Größenordnung und dass das auch hoffentlich nicht nachlässt, bringt das vielleicht schon was. Und das ist auch ein Erinnern. Auch hier gibt es ja, deswegen dieser Slogan taucht ja gerade wieder auf, nie wieder ist jetzt. Und der macht schon Sinn. Ne? Also das ist genau dasselbe. Man erinnert daran, dass sowas wie zum Beispiel die Capacona nie wieder passieren darf. Nie wieder. Nie, nie wieder. Eigentlich auch nie wieder Krieg. Interessantes Thema. Also ich bin überzeugter Pazifist und es ist ganz schwierig, gerade Pazifist zu sein. Also interessantes Thema. Ich gehöre ja noch zur Generation der Kriegsdienstverweigerer, die eine Gewissensprüfung machen mussten. Auch ein Thema für sich. Und trotzdem, jetzt Pazifist zu sein, ist gar nicht so einfach. Also ich weiß auch nicht, jetzt mal so sehr aus dem Zusammenhang, wie Putin stoppen. Und ich glaube, das muss man. Aber ne, da bin ich mit meinem Pazifismus vielleicht schon am Ende. Das kann ich auch nicht so genau sagen.
Also es ist immer ein Ringen.
Voll.
Um die Wege. Welche Wege kann es geben?
Genau.
Erst im Nachhinein wissen wir dann ja auch, welches die richtigen waren. Genau. Aber es ist vielleicht, ich dachte so bei dem, was du gerade erzählt hast, auch über Worte. Theater lebt ja auch von Worten. dass wir ja eine gewisse Deutungshoheit über die Worte wieder erlangen müssen im Moment, weil die Rechtsextremisten ja eine ziemliche Deutungshoheit gewonnen haben, erschreckenderweise.
Ja, durch eine Methode. Also die eine ist Ängste schüren. Und Ängste schüren, ich als Hobby-Neurologe weiß, dass wenn Ängste geschürt werden, dass immer sofort eine Problematik im Gehirn entsteht, wo man ran muss. Das ist eine Taktik. Man sagt hier, wählt mich, dann verschwinden die Ängste. Das ist einfach eine Taktik. Oder man spricht von dem Framing, Neudeutsch. Also, dass man eben, wenn ich jetzt tausendmal sage, Achtung, wisst ihr, während wir hier reden, ist da draußen irgendwie, riecht das hier komisch, es brennt doch irgendwie, dann müssen wir uns, ob das, wenn es eine pure Behauptung ist, müssen wir uns irgendwann kümmern oder da ist irgendeine Gefahr vor der Tür. Das passiert einfach und damit wird gearbeitet, das ist eine Taktik. Und ja, werden bestimmte Dinge ausgehebelt und ich würde auch sagen, also die Hoheit brauchen wir unbedingt zurück. Wie man das genau macht, ist bei Populisten gar nicht so einfach, weil das zum Besteck dazu gehört. Dass dieses Framing, wenn wir das ernst nehmen und aufnehmen und damit uns auseinandersetzen, schiebt es das Framing zum Teil sogar an. Also es ist gar nicht so leicht, ne? Und trotzdem gibt es keinen anderen Weg. Manchmal, also man streitet ja gerade über die Methode. Also Beispiel verbieten oder wie kann man damit jetzt rechtlich vorgehen oder aber mit den eigenen Mitteln schlagen, politisch schlagen und so weiter. Das ist gar nicht so einfach. Also das ist eine komplexe Geschichte so. Aber eben, das gewinnt eigentlich immer auch eher in Krisenzeiten, dann, weil die Krise noch behauptet wird und es kommt jemand und sagt, mit mir verschwindet die Krise. Aber es ist erstmal nur, es ist nur eine Methode, ne? Und deswegen, das ist gar nicht so leicht, diese Hoheit zu knacken, wenn jemand mit dieser Taktik vorgeht. Also es ist gar nicht so leicht tatsächlich.
Und wie können jetzt da Kunst und Kultur dazu beitragen, dass man wieder andersartig denkt oder sein Handeln hinterfragt und wieder so ein inklusives Verständnis bekommt?
Tja, weiß ich auch nicht. Beharrlich bleiben, glaube ich. Und schon an das glauben, was man da tut. Und ich glaube auch, dass wir, also diese Hoheit, von der jetzt gerade die Sprache war, dass wir die nicht abgeben und mit den eigenen Themen und Überzeugungen eben auch laut bleiben. Das so ist ja auch unser Untertitel. Das halte ich für durchaus wichtig. Und das ist es erstmal, was man tun kann. Und das nächste ist dann, ist ja nicht uninteressant. Also reicht das? Oder muss ich vielleicht sogar die Instrumente in der Hand halten irgendwie? Das weiß ich auch nicht so genau. Das ist gerade etwas, worüber neu nachgedacht werden muss. Mindestens nachgedacht werden. Das heißt für mich vielleicht nicht gleich, dass ich in eine Partei eintreten muss. Das heißt vielleicht auch nicht gleich, dass ich irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, irgendwas anderes in die Hand, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es ein anderes Nachdenken. Oder das Beispiel trifft es, glaube ich, ganz gut, wird jetzt darüber nachgedacht, die Verfassung irgendwie anders zu schützen. Und das muss man, glaube ich, weil die Verfassung funktioniert nur dann, wenn alle erstmal mit der Verfassung einverstanden sind. Wenn es aber Kräfte gibt, die sagen, hey, die Verfassung interessiert uns, will uns gar nicht interessieren, dann hat man vielleicht ein Problem, weil dann ist sie plötzlich angreifbar. Also Demokratie funktioniert nur in der Demokratie. Und das ist interessant, ne? Und deswegen, solange es das gibt, darf ich ja auch als meinetwegen radikalerer Künstler, Forderer, kann ich das auch nur solange man mich lässt. Und das ist natürlich auch luxuriös. Und so, nur solange lohnt es sich aber auch, APO zu bleiben. Wenn das nicht mehr so ist, muss ich mir vielleicht was anderes überlegen. Und das müssen wir vielleicht alle. Also ich meine, wenn ich jetzt mit Kirche spreche, Kirche hat ja auch mindestens, ich will jetzt gar nicht sagen, immer das Problem, aber auch durchaus diese Fragestellung, ne? Das würde ich so nennen. Die ist ja auch richtig. Es braucht es ja auch. Es braucht ja auch meiner Überzeugung nach den Künstler, der meinetwegen sagt, wenn er dann daran glaubt, Grenzen auf. Dafür bin ich eigentlich, so als Mensch. Ich mag Grenzen nicht. Ich mag nicht mal Nationen. Aber und trotzdem gibt es die und möglicherweise für diese Forderung würde ich nicht gewählt werden. Aber trotzdem, das Nachdenken darüber darf der Künstler ja ausdrücken.
Du hast jetzt schon die Kirche ins Spiel gebracht gerade. Es wird ja auch einen Theatergottesdienst geben. Also das ist hier jetzt bei uns in der evangelisch-reformierten Kirche zu deinem Theaterstück dann einen Gottesdienst geben wird. Wir nehmen also die Thematik auf und entwickeln sie weiter. Was hältst du von so einem Format Theatergottesdienst?
Ich habe es noch nicht erlebt. Und ich glaube erstmal, ich bin erstmal erstmal happy damit, dass, weil ich das in allen möglichen Kreisen diskutieren sollte und auch in allen möglichen Formen. Also ich bin total formoffen. Von daher freut mich das so weit. Ich kann es einfach gar nicht sagen. Ich glaube, das ist einfach überhaupt, ich glaube, dass uns diese Themen alle angehen. Also von daher dass es da ein Interesse gibt und das wo auch immer verhandelt wird. Genau, es ist so. Ich glaube, wir brauchen schon, das ist auch wichtig, nicht nur die Hoheit über meinetwegen Begriffe oder über Diskurse, sondern auch die Räume dafür. Das ist eigentlich unheimlich wichtig und das ist ja dann auch wieder so ein Raum. Deswegen sind Theater, glaube ich, auch sehr wichtig als ein Diskursraum, wo wir meinetwegen uns auch treffen mit anderen Meinungen. Und findet ja vielleicht hier auch statt, aber die Räume muss es geben. Weil das passiert ein Stück weit gerade auch, wenn man ja so von seiner Spaltung spricht, weil wir uns nicht mehr in denselben Räumen aufhalten. Und dafür ist ja Kirche eigentlich auch ein guter Raum. Ich glaube, so versteht sich Kirche ja, glaube ich, auch, als einen Raum von Begegnung und Kommunikation und so weiter. Also nicht nur Teaching, würde ich sagen. Also, ne? Und deswegen ist das, glaube ich, erstmal, fühle ich mich da aufgehoben, sozusagen. Also ich könnte sofort einsteigen, wo ich Fragen habe, die ich noch nie richtig, ich weiß nicht, was ein Gottesdienst ist. Also beispielsweise, ne? Aber das ist jetzt eine ganz andere Thematik, so.
Weil unser Podcast heißt ja nämlich Changemaker Lübeck. Und da wäre nämlich jetzt
Das muss
unsere
ich erstmal verstehen, Changemaker.
ja,
Also.
nämlich unsere Frage: Siehst du dich als ein Changemaker? Und wenn ja, warum?
Aber Change, erklär mir mal kurz. Also.
Also Changemaker sind ja Menschen, die etwas verändern und bewirken wollen. Und wir versuchen mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die ganz egal auf welchem Gebiet, auch gerade hier in Lübeck und Umgebung, irgendetwas in Gang setzen möchten. Das kann so wie bei dir in der Kunst sein. Das kann aber auch durch ehrenamtliche Arbeit,
Ja,
vielleicht als Lesementor,
voll.
Mentorin sein. Das ist völlig egal.
Ja. Anscheinend habe ich mir diesen Weg gesucht. Und ob ich damit was change, da bin ich gar nicht sicher. Aber das ist doch die Frage danach. Erstmal ist es ja wirklich eine Überzeugung. Und klar, also sagen wir mal, oder umgekehrt, ich bin schon auch so, meine Veränderung hat auch durch so etwas durch Maker stattgefunden, sozusagen. Also eben durch Erlebnisse, durch Kennenlernen von etwas, durch eben Beispiel. Ich bin ja Punk-Jugendlicher gewesen, da gab es ein englisches Kollektiv, die waren eben so ein Punk-Kollektiv. Das hat mich irgendwie dazu gebracht, über Kollektive nachzudenken, also über eine Gemeinschaft nachzudenken, die dann eben zu sowas wird. Von daher. Ja, mit was wir uns da beschäftigen, das kann schon zu was anregen. Und ich liebe ja auch das kollektive Arbeiten an sowas. Und deswegen, keine Ahnung, wir haben jetzt eine Gruppe von jungen Leuten dabei, die sich darüber Gedanken machen, ob die dann am Ende da anders rausgehen, als sie reingegangen sind. Das kann ich nicht sagen. Aber meine Hoffnung ist das schon. Und ich gehe ja selber offen rein. Also wenn ich komme nach Lübeck, oder das war immer meine Idee von Kunst machen, gemeinsam mit anderen etwas zusammenbasteln. Und ich will was kennenlernen und dann wieder anders rausgehen. Und deswegen, vielleicht tun das ja alle. Und von daher glaube ich da eigentlich schon dran, dass auch Theater das können. Also eben, weil sie die Räume sind. Und ob dann am Ende wirklich was verändert ist, das muss jeder für sich selber herausfinden oder spüren, sozusagen. Aber eigentlich ist das schon so, ja. Ich gehe in eine Gemengelage, auch vielleicht in eine Debatte oder in einen Diskurs und bringe meinen Teil mit. Und andere bringen ihren Teil mit und dann kommen wir mit einer anderen Schnittmenge wieder raus. Also das ist eine Veränderung findet auf jeden Fall statt in Begegnung. Davon bin ich überzeugt, ja. Und das machen wir. Wir begegnen uns dort.
Vielen Dank.
Ja, ebenfalls. Vielen,
Schön,
vielen
dass du
Dank.
hier warst.
Mittel her, Mittel her, Mittel her. Und es zieht mich, weil ich dringend muss, dringend muss, dringend muss. Immer über den Bosporus, Bosporus, Bosporus. Von Schiff vom Stapel, ich muss dringend nach Neapel, wo all die Träume blühen, will ich später einmal hinziehen.
Gehen Sie an Land als Verheißungslieferant.